Deutschlandfunk Interview.
Greifen wir Robert Habeck noch einmal auf. Das ist kein Glanzstück gewesen, hat er gesagt. Der grüne Vizekanzler, und zwar über die Blockade der grünen Familienministerin Lisa Paus gegen Christian Lindners Entlastungspaket als Druckmittel für mehr Geld für die Kindergrundsicherung. Das können wir jetzt noch alles noch einmal besprechen. Am Telefon ist Britta Hasselmann, Co-Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Frau Hasselmann.
Ja, hallo, guten Morgen, Herr May.
Hat der Vizekanzler recht?
Also für mich geht es jetzt in dieser Situation nicht darum, Haltungsnoten für irgendwas zu verteilen über Performance oder Interviews. Es geht um die Sache. Wir haben eine Menge an Dingen, die wir uns vorgenommen haben, sowohl im Hinblick auf die sozialen Impulse, die Kindergrundsicherung, als auch um Fragen von wirtschaftlichen Impulsen. Das bestreitet, glaube ich, niemand, dass okay. die in dieser Situation notwendig sind. So.
Aber es geht ja jetzt nicht um Haltungsnoten per se. Es gibt ja ganz offensichtlich in Ihrer Partei einen Dissens darüber, über die Art des Vorgehens in dieser Koalition. Lisa Paus hatte ja auch ganz offensichtlich große Rückendeckung, gerade aus ihrer Fraktion heraus.
Ja, also es gibt in der Sache keinen Dissens.
Dissens über die Art des Vorgehens.
Ja, aber es ist doch klar, dass Ministerinnen und Minister, die für ihre Sache engagiert ringen, sich dann auch positionieren. Und ich glaube, niemand hätte eine andere Erwartung daran, dass die Familienministerin engagiert und intensiv für die Belange von Kindern und Familien kämpft. Und natürlich ist es so, dass Robert Habeck sich Gedanken darüber macht und Vorschläge unterbreitet, was wir in dieser Situation an wirtschaftlichen Impulsen notwendigerweise hinkriegen. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er an dieser Stelle gemeinsam mit Industrieverbänden, mit Gewerkschaften aus der SPD, aus Grünen den Industrie- und Brückenstrompreis vorgeschlagen hat. So, das ist seine Aufgabe, das erwarten wir alle von ihm und auch von der Familienministerin erwarten wir, sich für die Kindergrundsicherung stark zu machen. Erstmal ist es was ganz Normales, dass wenn man in der Sache Fragen hat zu einem komplexen Gesetzentwurf, man sich diesen offenen Fragen stellt und sich damit beschäftigt. Sie sehen ja an der Kindergrundsicherung, dass das innerhalb des Kabinetts gerade auch läuft. Es finden weitere Beratungen statt, Verhandlungen statt. Und wenn jemand sagt, ich habe Fragen an das Wachstumschancengesetz, ist es genauso legitim. Wir haben die erste Bundestagssitzung am 4. September. Dann beginnen die parlamentarischen Beratungen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch bis dahin, sowohl was die Frage des Wachstumschancengesetzes, was wirtschaftlicher Impulse, die nachhaltig sind und zielgenau zu einem Ergebnis kommen in der Ampel, als auch die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Sie wird kommen, das glaube ich ganz sicher.
Aber so einfach, wie Sie das jetzt darstellen, ist es ja nicht. Es ist ja bis heute immer noch mehr oder weniger ungeklärt, zumindest in der Öffentlichkeit, warum sich Lisa Paus über die Absprachen, die Robert Habeck ja getroffen hat, als Vizekanzler für ihre Partei mit den anderen Koalitionspartnern hinweggesetzt hat. Läuft da keine Aufarbeitung in ihrer Partei? Dass das nicht nochmal passiert?
Wichtig ist doch jetzt, und darum geht es mir in der Sache, ich habe seit über 10 Jahren für die Kindergrundsicherung gekämpft. Wir haben das innerhalb der Grünen intensiv diskutiert, dass gute Bildung, Kitas und Schulen einerseits und andererseits die materielle Sicherung von Familien und Kindern, die armutsbetroffen sind, bedeutend sind. Dass es da kein Entweder-Oder gibt, sondern ein Sowohl-als-auch. Wir haben das im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es neben der Bündelung und der Inanspruchnahme der erleichterten, der vereinfachten von Leistung, also der Digitalisierung, auch im Hinblick auf das soziokulturelle Existenzminimum eine Veränderung gibt. Und darum geht es mir jetzt in der Sache. Und dass man sagt, wenn ein Gesetzesvorhaben rund 6 Milliarden Euro kosten soll, dass man sagt, ich habe da offene Fragen, das ist doch legitim. Wir haben jetzt 2 Kabinettssitzungen gehabt.
Also keine Aufarbeitung in Ihrer Partei, zumindest wollen Sie das jetzt öffentlich nicht sagen, aber dann sprechen.
Was heißt Aufarbeitung? Natürlich reden wir darüber.
Fanden Sie nicht, dass das ein kommunikativer Super-GAU war letzte Woche?
Es war sicher kein gelungener Start, dass alle öffentlich über zwei Projekte und Vorhaben reden, anstatt über die 26, die im Kabinett verabschiedet wurden. Wir haben ein dickes Solarpaket verabschiedet. Wir haben das Staatsbürgerschaftsrecht auf den Weg gebracht, das Selbstbestimmungsgesetz. Und das sind wichtige Vorhaben.
Alle reden über das Veto von Lisa Paus bzw. die Blockade.
Aus meiner Sicht ist es legitim, Fragen zu stellen in einem großen Gesetzesvorhaben von 6 Milliarden Euro. Und die werden geklärt. Da bin ich zuversichtlich. Und in Meseberg sicher werden wirtschaftliche Impulse für die Stabilisierung der Wirtschaft, die nachhaltig sind, auf den Weg gebracht.
Und weil die Zeit läuft, kommen wir jetzt zum Inhaltlichen. Warum reichen in Zeiten knapper Kassen 2 Milliarden Euro eigentlich nicht aus für die Kindergrundsicherung?
Weil es nicht einfach um irgendeine Schlagzahl geht, sondern es geht darum, was wollen wir erreichen. Und mit der Kindergrundsicherung wollen wir zum einen eine Bündelung von Leistungen, eine vereinfachte Inanspruchnahme und eine Verbesserung von Leistungen, also auch eine Erhöhung eines Grundbedarfs vorsehen. Das haben wir uns auch gemeinsam vorgenommen. Klar war, wir berechnen das soziokulturelle Existenzminimum für Kinder neu. So ist es gemeinsam vereinbart. Und deshalb bin ich auch ganz zuversichtlich, unabhängig davon, wo wir uns am Ende landen, wo wir uns wiederfinden, dass dieses zentrale sozialpolitische und familienpolitische Projekt der Ampel, und es ist unser gemeinsames Projekt, auch auf den Weg gebracht wird.
Aber Frau Hasselmann, jetzt ist es ja so, dass nach Regierungsangaben ungefähr nur 35% aller Anspruchsberechtigten auch wirklich alle Leistungen beantragen und dementsprechend auch kriegen. Deswegen ist ja der wesentliche Aspekt dieser Reform, vor allem alle Leistungen, auf die Kinder dann möglicherweise Anspruch haben, zu bündeln und am Ende automatisch digitalisiert auszuzahlen. Allein das wäre ja in einem Land wie Deutschland ein Quantensprung. Sollte man sich nicht erst einmal wirklich darauf konzentrieren, dass wirklich alle ihr Geld auch kriegen und dann schauen, wie wirkt sich das aus, bevor man dann wieder noch mehr Geld verteilt?
Also wir werden jetzt angesichts der Tatsache, dass ja die politischen Verhandlungen gerade auf Kabinettsebene laufen, werde ich keine Höhe benennen. Aber klar ist doch, mit der Reform war eben nicht nur die Digitalisierung und die vereinfachte Inanspruchnahme, die dringend notwendig ist. Denn es ist ja genau so, wie Sie beschreiben. Viele Menschen wissen nicht, dass sie Anspruch auf eine Leistung haben. Deshalb nehmen sie sie nicht in Anspruch. Und es wäre ein ganz gravierender Schritt, wenn das transparenter und den Familien zugänglicher wäre. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir wissen, dass wir im Hinblick auf das soziokulturelle Existenzminimum die Frage, welche materiellen Leistungen bekommen Kinder und ihre Familien, auch erheblichen Nachholbedarf haben. Und wir wissen doch heute aus den Studien der Diakonie, des Deutschen Instituts für Wirtschaft, Armut wird von Generation zu Generation fast fortgetragen in vielen Fällen. Und das gilt es zu durchbrechen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben beide Faktoren, die gute Bildung, die Kitas, die Schulen und die Frage der materiellen Sicherung zusammensehen. Denn es geht doch um soziale Teilhabe von Kindern.
Aber jeden Euro kann man ja nur einmal ausgeben. Und Christian Lindner hat letztes Wochenende darauf verwiesen, dass die Zahl der von Armut betroffenen Kinder seit 2015 allein deswegen so signifikant gestiegen ist, weil so viele Menschen nach Deutschland gekommen seien. Er wolle deswegen diskutieren, ob man diesen Kindern nicht besser hilft, wenn man eben, wie Sie es ja auch wollen, vor allem aber in Sprachförderung, Integration und Beschäftigung der Eltern investiert, damit eben genau das nicht passiert, was Sie gerade gesagt haben, dass diese Armut immer weitergetragen wird, einfach von Generation zu Generation, anstatt den Eltern einfach mehr Geld zu überweisen. Das hat in Teilen der Öffentlichkeit für Empörung gesorgt, bei Ihnen auch?
Diese These stütze ich nicht und nicht nur ich stütze sie nicht, weil ich glaube, dass sie nicht evidenzbasiert ist, sondern auch das renommierte Institut des IAB und auch des DIW stützen diese These nicht.
Aber das Institut beispielsweise, das Institut der Deutschen Wirtschaft, das stützt die These. Also es gibt
Das habe ich auch gelesen. Ja. Genau. Wir suchen ja jetzt zum Teil, so ist mein Eindruck, auch nach Gründen, weshalb man glaubt, man stellt sich dieser Frage der materiellen Sicherung und der Frage sozialer Teilhabe von Kindern und armutsbetroffenen Familien nicht. Ich halte das für richtig, dass wir uns dieser Frage stellen. Sie ist auch gemeinsam so vereinbart. Und sie wird durch viele, viele Erfahrung, reden Sie mal mit der Diakonie, reden Sie mit dem Paritätischen, den ganzen Kinderverbänden über die Frage, wie die Themen und die Zugänge und die Lebenserfahrung, der Lebensalltag von Kindern und armutsbetroffenen Familien ist. Soziale Teilhabe ist ein ganz wichtiger, eine wichtige zentrale Frage. Und soziale Teilhabe bedeutet, im Lebensalltag kann ein Kind teilhaben, so wie jedes andere Kind. Und das ist nicht der Fall. Und deshalb brauchen wir neben der vereinbarten Inanspruchnahme auch eine materielle Sicherung und eine Leistungsverbesserung.
Britta Hasselmann, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Frau Hasselmann, ich danke ganz herzlich für das Gespräch.